Vorankommen heißt ja meistens auch, ich ändere nochmal meinen Trainingsplan um und mache da nochmal ein bisschen mehr Einheiten drauf oder ein bisschen mehr Intervalle. Und dann ist natürlich so eine Achillessehne die Sehne, die dann als erstes vielleicht dann doch mal sagt, das ist mir jetzt echt zu viel.
Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich, ja, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin Aileen aus dem Team Achilles. Und wir sprechen heute mal wieder über so ein typisches Läufer-Wehwehchen, Lauf-Wehwehchen. Wir hatten ja schon mal über Kreuzschmerzen gesprochen, Läuferknie oder allgemein über Fußprobleme. Heute gehen wir so ein bisschen in die Tiefe, wir werden so ein bisschen genauer und zwar sprechen wir heute nur über die Achillessehne. Was macht die da so den ganzen Tag und welche Aufgaben hat die und warum nervt die uns LäuferInnen immer mal wieder ganz gerne? Dafür habe ich zu Gast Physiotherapeutin Manuela Fasler. Sie hat ihre eigene Praxis in Berlin, ist selber leidenschaftliche Sportlerin und viele ihrer PatientInnen kommen aus dem Ausdauerbereich. Also perfekt, um mit ihr mal darüber zu reden, welche Verletzungen es so an der Achillessehne gibt, wie wir diese vorbeugen können und ob ein Becher Eis auf der Couch doch gleichwertig mit diesem Ausrollen sein kann. Mal schauen. Viel Spaß jetzt mit dem Gespräch mit Physiotherapeutin Manu und der Achillessehne.
Yes! Hallo! Und wieder schöne Grüße aus meiner Podcast-Küche. Und zum allerersten Mal sitze ich in meiner kleinen Mini-Küche nicht alleine. Ich darf Manuela begrüßen. Eigentlich Manuela oder Manu?
Manu, gerne.
Manu, wunderschön, Manu. Hallo, schön, dass du da bist hier bei mir. Wie geht's dir?
Hey. Ja, danke schön. Mir geht's total gut. Und der Sommer ist ja in vollen Zügen, auch wenn es heute nicht perfekt ist, das Wetter. Aber ansonsten, ich glaube, wir können uns alle freuen, dass der Sommer endlich da ist und wir richtig rausgehen können.
Ich finde es so schön. Also ich schon. Bin ja... Ich sage ja auch immer, alle sagen so, ah ja, jede Jahreszeit, was schön ist. Für mich ist echt der Sommer top. Also ich liebe es einfach, morgens aufzustehen. Ich ziehe ein T-Shirt an oder ein Top und eine Shorts und bin angezogen für den ganzen Tag.
Ja, kann ich fühlen.
Es ist so geil, einfach so. Man muss nicht überlegen, okay, nehme ich jetzt noch eine Jacke mit und Regenjacke und vielleicht auch eine Regenhose, weil du bist ja mit dem Fahrrad unterwegs und noch einen Schal und für später dies und für später das. Und denkst so, ah.
Ja, ich bin ja auch, muss ich dazu sagen, so jemand, der gern viele Beutel mit hat. Also für alle Eventualitäten einen Beutel. Von daher bin ich froh, dass die Beutel jetzt abnehmen. Du hast jetzt nur noch deine Sachen, die du für die Arbeit brauchst und halt keine Regenjacke mehr und nicht mehr so viel zu schleppen.
Ja, ich bin aber auch so ein allzeitbereit Mensch. Es ist immer so geil auch, wir kommen jetzt kurz zum Thema ab, aber ist egal. Wenn ich irgendwie unterwegs bin, so einen Tagesausflug mache mit Freunden oder Freundinnen oder sowas, ich habe immer einen riesen Rucksack dabei.
Genau.
So erstmal Wasser und Essen und Müsliriegel und Geld und ein zusätzlicher Akku für mein Handy und dies und das und jenes und Pflaster und Feuchttücher und keine Ahnung was. Und die kommen dann halt irgendwie mit so einer Mikrohandtasche oder irgendwie nur mit so einem Brustbeutel. So, und dann irgendwann so, oh, ich hab Durst, ich hab das, ich hab jenes, ich hab Hunger. Und ich so immer nur so aus meinem Rucksack so, hier.
Also ich bin auch gern Team vorbereitet.
Ja, so.
Für alles.
Falls die Apokalypse mal kommt.
Auch für den Schneesturm im Sommer.
Genau. So, du hast es gerade schon angedeutet, für die Arbeit. Du arbeitest in einem Bereich, der für uns sehr, sehr interessant ist. Vielleicht magst du einfach mal verraten, was du so machst.
Ja, ich bin Physiotherapeutin und ich habe meine eigene Praxis in Berlin-Friedrichshagen, also ein bisschen weiter draußen, nicht ganz downtown, aber auch wir sind ein bisschen städtischer mittlerweile in Friedrichshagen oder eigentlich auch schon länger. Genau, ich komme auch mittlerweile aus Köpenick und habe dann gedacht, irgendwann, ich müsste mich jetzt auch mal selbstständig machen. Ich feiere das hart, einfach meine eigene Praxis zu haben und habe das jetzt im Dezember gewagt und bin auch überhaupt nicht traurig drüber. Im Gegenteil, ich feiere es und es macht riesen viel Spaß, ja.
Dann lass uns mal dahin springen zu dem ersten Mal, dass du gesagt hast, geil, ich möchte Physiotherapeutin werden, weil... Du darfst mich gerne korrigieren, es ist ja eine Ausbildung, die man selber zahlt. Also man steckt erstmal viel rein.
Ja,
bevor
das stimmt.
Bevor man wieder was rausbekommt.
Wobei mittlerweile ist es nicht mehr so.
Okay.
Ich glaube, mittlerweile haben viele gemerkt, dass wir ja auch Nachwuchs gebrauchen können.
Mhm.
Denn es ist wirklich so, man sucht Mitarbeiter und man sucht da wirklich Wochen bzw. Monate lang. Und das ist natürlich echt traurig, ne? Weil wir haben immer eine größere Anzahl an Patienten als an Mitarbeitern und wir können das eigentlich mittlerweile gar nicht mehr abdecken. Von daher wurde das Schulgeld jetzt gecancelt und wir können die Ausbildung jetzt auch ohne Schulgeld angehen. Beziehungsweise gibt es ja auch schon Studiengänge. Ja,
auch schon genau. In Deutschland? Weil ich kenne das noch aus den Niederlanden, dass viele gesagt haben, ich gehe in die Niederlande, um das da zu studieren.
Genau, das ist ja weiterführend gewesen, aber jetzt gibt es die primären Studiengänge schon. Und das gibt es ja auch in der ASH in Hellersdorf. Marzahn-Hellersdorf wahrscheinlich.
Ich verstecke mich hinter dem Mikrofon, als Zugezogene.
Also auch ein bisschen weiter draußen. Aber genau, da kannst du den primären Studiengang machen in der Physiotherapie und machst dann einen Bachelorabschluss. Ja. Und ja, eventuell kannst du dann noch Master machen und bezahlst aber nur die Studiengebühren. Ich glaube, die sind überschaubar, oder?
Ah, ja, ist bei mir auch schon wieder ein bisschen her.
Ich habe den angefangen vor 3 Jahren, aber ich bin da noch nicht sehr weit gekommen.
Ich muss gerade überlegen, ich muss auch gar keine Studiengebühren mehr zahlen. Bei mir waren es nur noch die Semesterbeiträge von 300x Euro.
Ja, genau. Ich glaube, so in dem Dreh kommt es hin.
Mhm. Oh Gott, also, jetzt fühlt man sich Semester. Richtig alt gerade, dass man selbst überlegen muss, wo mein Studienabschluss jetzt auch nicht so lange her ist. 2000. Lassen wir das.
2000x.
Es war mal so. Es ist nicht so lange her, wie sie es gerade anhört, aber es ist gefühlt so lange her, weil seitdem so unglaublich viel passiert ist. Aber du hast es noch nicht studiert, sondern du musstest halt noch so richtig zu dieser Physiotherapeutenschule gehen.
Genau, ich bin in die Schule gegangen und ich hatte alle 2 Wochen ein Praktikum.
Erstmal, warum hast du dich dafür entschieden, das zu machen?
Ja, das ist eigentlich eine Story, die jetzt nicht vorzeigereif ist.
Ach, umso besser. Wir mögen Menschen mit Ecken und Kanten.
Ich habe eigentlich in meiner Abi-Phase immer bei Pick und Kloppenburg gearbeitet. Und habe ich gedacht, das will ich auch machen. Das macht mir Spaß. Ich kenne jetzt auch gar nichts anderes. Komme aber ursprünglich aus einer Medizinerfamilie. Also meine Mama ist OP-Schwester. Mein Stiefvater ist Arzt. Da war immer so, ja, warum willst du denn nicht das und das machen?
Ja.
Oh nein, ich möchte nicht in die Medizin gehen. Und dann habe ich die Ausbildung dort angefangen beim P&C und habe so nach 3 Wochen gedacht, das will ich überhaupt nie wieder machen. Dann habe ich aber damals aufgehört und dachte so, scheiße, jetzt muss ich auf jeden Fall was machen. Ich kann ja nicht nichts machen. Mhm. Und dann habe ich nochmal, bin ich tief in mich gegangen und habe gedacht, okay, was will ich denn machen? Und ich habe in meiner Jugend auch viel Sport gemacht und es war immer ein Thema für mich. Und bin zum Beispiel begeisterter Tour de France-Zuschauer gewesen.
Ach krass.
Und dann habe ich immer gedacht, oh ja, das ist eigentlich total schön. Physiotherapeutin und dann im Sportbereich. Da wusste ich noch nicht, dass es nicht so easy ist, wie ich es mir gedacht habe. Aber genau, dazu bin ich dann gekommen und habe dann gedacht, okay, dann fange ich das jetzt auf jeden Fall ganz schnell an und habe, glaube ich, so nach 2 Wochen wirklich richtig krass Blut geleckt. Also ich war da auch himmelfest von überzeugt, dass ich auf jeden Fall noch das Arztstudium mache, also Medizinstudium. Mhm. Ja, dann habe ich aber Kinder bekommen und bin bei der Physiotherapie geblieben.
Ja.
Ja,
genau. Aber wie lustig, durch das Gucken der Tour de France, dass du dir überlegt hast, euer Physiotherapie.
Ja, voll. Ich fand das immer total genial. Ja, auch wie die dann irgendwie völlig platt immer von ihren Touren gekommen sind und dann kamen dann die Physios oder das Ärzteteam um die herum und hat die da versucht aufzupäppeln. Und nächsten Morgen standen die wieder da, als wenn nichts geschehen wäre. Ne? Also wieder da so eine Tour runtergerissen und du denkst dir so, wow, wie machen die das? Oh, echt krass, ja.
Also ich finde es ja auch unfassbar. Also ich war ja jetzt, leider muss man schon fast sagen, bei einigen Physiotherapeuten immer mal wieder wegen verschiedenen Sachen. Du kommst da echt hin und denkst so, ja, mein Leben ist eigentlich okay. Und dann lösen sie mal ein paar Sachen und denkst, ach krass, so tief gehen meine Schultern eigentlich runter? Und ach, so läuft, so fühlt sich das an, wenn ich normal laufe und jetzt nicht irgendwie die Tonhaltung einnehme und so. Ich finde das immer unfassbar, was da manchmal möglich ist, nach alleine so 20 Minuten, wenn man halt so ein paar Sessions gemacht hat, wie, ja, was für ein Gewinn an Lebensqualität dann plötzlich da ist.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich sehe das auch immer so ein bisschen in Grenzen. Ja, man darf jetzt nicht jemanden irgendwie völlig da aus dem Lot rausholen und sagen, ja, guck mal hier, da musst du gerade stehen und das musst du ein bisschen mehr beugen und hier und da. Also alles in Grenzen und in irgendwie, ja, in gemächlichen Schritten. Aber trotz alledem, ja klar, das ist aber bei mir genauso. Wenn ich zum Sport gehe, dann denke ich auch so, oh wow, das geht eigentlich so. Also es ist halt, sobald man den Input mal darauf setzt und einfach so richtig in das Thema reingeht, da merkt man eigentlich, dass da viel mehr möglich ist als so im Alltag. Ne? Mhm.
Du sagtest gerade schon, du wolltest Physiotherapie im Sportbereich machen und machst das jetzt auch. Magst du uns vielleicht da mal ein bisschen mehr mitnehmen, was das genau bei euch jetzt heißt?
Ja, also ich habe angefangen, auch glaube ich wie jeder Physiotherapeut in der Praxis. Da hatten wir auch schon viel sportbezogene Sachen, damals mehr aus dem Handball und aus dem Volleyball. Und dann ist es aber meistens so, du hast große Praxen oder vielleicht auch kleinere Wald- und Wiesenpraxen, sage ich jetzt mal. Und dann hast du natürlich alles an Klientel da, was so das Gebiet umfasst. Und ich bin irgendwann zu einer wirklich richtig tollen Physiotherapeutin gekommen, die in Mitte arbeitet. Und die hat viel so aus dem Triathlon-Bereich, also auch Läufer, Radfahrer, Schwimmer gehabt. Und darüber bin ich dann irgendwie, ja, auch so in den Bereich reingerutscht. Und dann ist es ja so, dass wir in Friedrichshagen auch ja das Mekka vom Triathlon und Laufsport sind. Das ist ja so die Tür zur, wie sagt man, ich glaube, grünen Lunge oder so, ne, von Berlin. Also es ist so...
Ich lächle und nicke einfach.
Genau. Also wir haben einfach viele Möglichkeiten an Radrouten und vor allem auch Laufrouten. Ja, dadurch zentriert sich das auch sehr viel bei uns in Richtung Laufen, Radfahren, oder auch Schwimmen, ne? Also je nachdem, was da so kommt.
Was sind so die typischen Verletzungen, die du siehst? Oder Probleme, die du mitbekommst?
Ja, also wir haben schon viele Knieproblematiken, Fußsachen haben wir da auch, ne? Achillessehne, absolut immer ganz oben dabei. Aber auch so Sachen wie Rücken.
Ja.
Ich hab Rücken.
Fast jeder zweite wahrscheinlich, ne? So gefühlt zumindest.
Bleibt einfach nicht aus, ne? Also wenn du eins trainierst und das andere so ein bisschen da runterfällt und das ist einfach deine Schwäche, ja, dann kommt es irgendwann doch mal zu Tage. Also ja, es kommt auf jeden Fall auch mit vor.
Was ich jetzt gerade auch merke, wie sehr sich das alles zusammenhängt, ne? Wenn man irgendwie Rückenprobleme hat, dass es irgendwann in den Fuß übergeht, in den Nacken übergeht und dann haben wir plötzlich überall Probleme, weil man das eine nicht angegangen ist. Aber du hast gerade schon sehr schön, du weißt es ja auch, worüber ich sprechen wollte, angedeutet, wir wollen heute ein bisschen mehr über die Achillessehne sprechen.
Ja.
Über die, und ja, auch Teil unseres Namens ist von Achilles Running, die Achillessehne. Aber das ist eine andere Geschichte. Bevor wir besprechen, was die Achillessehne ist, du hast mir so schön geschrieben in einer E-Mail, die Achillessehne fetzt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, woher kommt diese Begeisterung für diese Sehne?
Ja, Achillessehne fetzt, ja, ich finde, das ist, ja, vielleicht ist es für mich dann auch oft einfacher, aber ich meine, das ist einfach unser Abdruckmittel, ne? Also damit kommen wir voran, ob jetzt nun im Gehen oder im Laufen, aber das ist so unser, ich will jetzt vorankommen, Struktur. Von daher, ja, ich mag die total gerne. Es ist zwar trotz alledem komplex, wie aber auch alles andere komplex sein kann. Ja, das ist, glaube ich, so die Begeisterung bei der Achillessehne für mich. Ich merke auch immer wieder, dass die meisten Sachen halt mit dem Vorankommen zu tun haben. Und ja, Vorankommen heißt ja meistens auch, ich ändere nochmal meinen Trainingsplan um und mache da nochmal ein bisschen mehr Einheiten drauf oder ein bisschen mehr Intervalle. Und ja, dann ist natürlich so eine Achillessehne die Sehne, die dann als erstes vielleicht dann doch mal sagt, das ist mir jetzt echt zu viel.
Dann nimm uns mal mit, was ist die Achillessehne? So wirklich Biologie, 5. Klasse. Klär uns nochmal auf, was ist die überhaupt?
Ja, Achillessehne finden wir an unseren Füßen. Das ist, also, das ist ja, wie der Name schon sagt, eine Sehne zwischen dem Wadenmuskel und die setzt an unten am Calcaneus, also am Fersenbein. Wir haben an jeder Sehne ja die Möglichkeit, da eine Tendinopathie zu entwickeln.
Eine was?
Aber, also eine Schädigung der Sehne. Mhm. Durch Überlastung, aber auch natürlich, was auch geht, dass wir einfach eine degenerative Tendinopathie entwickeln können.
Also, ich muss das immer ein bisschen runterbrechen. Genau, das Gute ist immer so, dass ich bin keine Medizinerin, ich habe keine Physiotherapie-Ausbildung. Deswegen, das ist schon dieses Ding, was ich hier spüren kann, hinten an der Ferse. Ne? Also zwischen Ferse, bevor der Muskel so richtig losgeht, da, wo die Schuhe ab und zu mal reindrücken. Ne?
Das ist dann auch Thema wahrscheinlich oft oder ist es Thema. Gerade wenn du so eine genau am Ansatz eine Tendinopathie entwickelst, dass du deinen Schuh anziehst und denkst, nee, es geht eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Weil auf Druck ist es einfach wahnsinnig empfindlich, genau. Und dann ziehst du den Schuh an, hast so schon mit Beschwerden, ziehst den Schuh an, denkst, das geht ja auch nicht.
Ja.
Also geht dann leider nur noch der Badelatsch.
Die Flipflops. Okay, also es sitzt da unten unter der Wade. Mhm. Wie, von wo bis wo denn? Also ist das wirklich nur dieses kleine Stück, was wir auch fühlen können zwischen Wade und Ferse? Oder wie hängt die da zusammen?
Genau, du hast ja dann ein bisschen weiter oben dann sozusagen schon den Anfang vom Wadenmuskel. Mhm. Und du kannst wirklich von unten, von ungefähr von der Mitte von der Ferse bis hoch zum Wadenmuskel, der geht dann sozusagen so ein bisschen auf, ne, so fächerförmig, ja. Dass du so vielleicht, sind es so 10 Zentimeter, okay, Sehne zwischendrin.
Und welche Aufgabe hat die genau? Du hast zwar gerade schon gesagt, die bringt uns vorwärts, aber wie funktioniert das genau? Also was ist die Aufgabe der Achillessehne?
Mhm. Also Sehnen sind generell immer kraftübertragende Mittel, ne? Also wir haben den Muskel, der kann sich zusammenziehen und auseinanderziehen. Und wenn du jetzt so mal im aufrechten Gang oder beim Laufen bist, dann ist es unsere Sehne, die uns sozusagen die Power nach vorne gibt, also den Abdruck. Das heißt, du läufst sozusagen entweder ein bisschen mehr mit Abdruck von der Ferse oder eben, wenn jetzt der Wadenmuskel nicht so gut durchtrainiert ist, dass du ganz gut merkst, dass das nach hinten, ne, also das ist eigentlich so eine ganz, sieht man ganz häufig, du hast so eine kleine Schrittlänge und vielleicht auch vorne so ein bisschen mehr geneigt, dass du so läufst.
Mhm. Also die Achillessehne funktioniert so ein bisschen wie so ein, nennt man diese Dinger, die so
wie eine Feder.
Ja,
du kannst so ein bisschen, also ich meine, die Achillessehne ist ja bei den Kängurus, ist ja auch die Achillessehne das Sprungelement, ne, also es ist nicht unsere Wadenmuskulatur, die uns da nach oben springen lässt, sondern das kraftübertragende Mittel ist halt sozusagen die Sehne. Also unsere Achillessehne ist das, was sozusagen uns pushen kann.
Gut. Und die Achillessehne arbeitet zusammen mit der Wadenmuskulatur und auch mit der Fußmuskulatur?
Ja, es ist ja sozusagen der Ansatz, also du hast einen Wadenmuskel, dann geht der über in die Achillessehne und setzt dann an den Knochen, ne? Also du hast sozusagen ja Bewegung, der Muskel kann die Bewegung machen, aber der Knochen muss ja auch mitkommen, also führt sozusagen die Achillessehne den Knochen zum Beispiel nach oben oder unten, aber in dem Fall ja sozusagen den Fuß.
Okay, gut, dann jetzt habe ich, glaube ich, zumindest verstanden, wo die Achillessehne ist und was sind denn so wirklich typische Verletzungen, die an der Achillessehne passieren?
Mhm. Also auf der einen Seite haben wir sozusagen die Tendinopathie, also wirklich, du hast einfach eine Überreizung, eine Überlastung von der Achillessehne. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch ein Trauma haben, im Sinne von, ja, ganz klassisch, die Achillessehne ist gerissen.
Mhm. Gibt es dann immer gleich einen Durchriss oder gibt es auch ein anderes?
Gibt es natürlich auch ein anderes, definitiv. Aber jetzt gerade so bei Sportarten wie zum Beispiel mit kurzen, schnellen Anläufen, so kleinen Sprints, keine Ahnung, zum Beispiel Badminton oder so, da hast du dann schon häufiger wirklich die Achillessehnenruptur mit dabei.
Klingt fies.
Will man nicht haben, ne? Nee. Habe ich auch in der Tat mal eine Patientin gehabt, die hatte das auf beiden Seiten. Und zwar war sie Badminton spielen und hat, also ist dem, wie sagt man dazu? Sagt man Ball? Federball? Doch, schon, ne?
Ja. Federball? Federball.
Ist sie ihm hinterher gesprintet und hat sie es auf der rechten Seite, ist sie gerissen und sie sagt auch, das ist das typische Geräusch, das knallt einmal durch.
Ehrlich?
Und als sie dann zur Bank hüpfen wollte, mit dem anderen Bein, knallte die ihr auch durch. Und ja, dann saß sie oder lag sie auf dem Boden vor der Bank, weil bis dahin hat sie es nicht geschafft. Und ich hatte sie im Krankenhaus, da war ich noch im Praktikum in der Ausbildung und kam in das Zimmer rein und bei mir stand nur auf dem Zettel Achillessehnenruptur. Okay.
Ja.
Ja, dann gehst du halt davon aus, da kommt jetzt jemand dir entgegen, stützen, einen so einen Skistiefel an und ja, sie kam mir entgegen, 2 Skistiefel im Rollstuhl. Ich so, nein. Und sie so, doch. Ja, und dann waren das beide Seiten und dann saß sie im Rollstuhl, weil ohne mit Stützen ging erstmal nicht.
Aber wie kann das denn passieren? Also ja, mit so schnellen Bewegungen, ja, aber also ja, da muss doch so eine Spannung drauf sein, oder?
Meistens ist da schon eine Vorschädigung da und vielleicht ist nicht auf beiden Seiten eine Vorschädigung da gewesen, aber zumindest auf einer. Und je nachdem, welche anfing und sie dann sozusagen nochmal ihre Power genutzt hat, um auf die Bank zu kommen, ging die andere dann sozusagen mit. Oder, klar, definitiv kann auch sein, beide Seiten sind anfällig gewesen und dann sind beide sozusagen. Ich meine, das ist aber auch echt der Moment, den man einer aus tausend sozusagen. Genau.
Okay, du sagtest gerade so schnelle Richtungswechsel und so schnelle Ansprünge. Was gibt es noch so für Ursachen, wo man sagt, die sind...
Im Basketball kennt man es auch ganz gut. Ne? Ich glaube, da gab es irgendwie vor einem halben Jahr oder so, gab es auch immer so ein Video, was rumgegangen ist, wo einer, glaube ich, hochgesprungen ist, abgesprungen und dann ist die Achillessehne gerissen. Da hat man es auch so ganz gut in der Slow-Motion gesehen.
Ich habe das nicht gesehen und ich bin gerade sehr froh, dass ich das nicht gesehen habe.
Ja, ich kann, es war auf jeden Fall auch was aus Amerika, deswegen, ich weiß jetzt natürlich auch überhaupt nicht, wer das war und ja, aus welcher Mannschaft, aber das ist auch natürlich noch ganz typisch, ne? Du rennst irgendwie vor und willst abspringen und in dem Moment reißt es so. Also kannst überhaupt gar keine Kraft mehr übertragen. Und natürlich, kann natürlich auch passieren, du bleibst so ein bisschen stehen auf dem Boden mit der Ferse und gehst aber vorne weiter und hast dann so viel Zug auf der Sehne, dass die reißt. Es ist meistens so ein bisschen so eine Wintergeschichte. Ja, also da habe ich schon viele gehabt, die im Winter irgendwie auf dem Eis stehen geblieben sind, vorne weitergegangen sind und dann die Achillessehne hinten gerissen ist. Ja, auch voll fies.
Weil quasi
aber
der Fuß stehen geblieben ist.
Das will man eh nicht haben. Das sind auch so die Sachen, muss man nicht haben.
Okay, jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Ursachen. Also irgendwie der Fuß macht nicht ganz mit. Also da muss ja irgendwas vorher passieren. Also, oder es kann doch nicht, wenn du jetzt komplett fit bist und alles ist gedehnt und gelockert, das ist doch relativ unwahrscheinlich, dass dann die Achillessehne reißt. Also
bei Achillessehnenrupturen, ich meine, das sind ja auch traumatische Sachen, jetzt zum Beispiel wirklich im Sport oder so, da haben wir selten Rupturen. Mhm. Mit, oder ne, so wie ich gesagt habe, dass du sozusagen aus einem schnellen Sprint heraus, wo vorher eine Vorschädigung da ist, dass du es hast. Aber dass du jetzt wirklich in einem Training eine Ruptur hast, ist es schon die Seltenheit. Mhm. Das sind so wirklich die paar Fälle zwischendrin. Was du mehr hast, sind sozusagen die Tendinopathien, wo du, ich glaube, das kennen viele, die eine Achillessehnen-Tendinopathie haben oder hatten. Du hast diese schmerzhafte Sehne, du hast vielleicht auch eine Bewegungseinschränkung und du hast so eine Achillessehne entlang, entweder so ein bisschen weiter oben oder schon fast am Übergang zum Muskelbauch so kleine Knötchen.
Mhm, ja, so kenne ich.
Kenne ich, die so unangenehm sind. Und ja, da ist die Achillessehne einfach verdickt, dadurch, dass du sozusagen eine Überlastung hast an der Stelle. Mhm. Kann jetzt natürlich ein Entzündungsprozess auch sein, ne? Ja. Also aber es muss auch jetzt keine Entzündung dahinter stehen. Einfach eine Überlastung von der Achillessehne.
Ja, ich kenne diese Knöchchen jetzt unter den Füßen gerade aktuell.
Ja.
An der Plantarfaszie, der Plantarsehne, was auch immer das da ist. Jedenfalls da merke ich so, wenn man da so lang massiert, das ist richtig schön. Okay, ich habe mir, du siehst es nicht, aber ich habe mir hier so eine kleine Tabelle aufgemalt. Mhm. Und zwar links steht Ursachen, Symptome, Behandlung daheim, Behandlung physio und präventiv. Mhm. Einmal für die Überbelastung, für die Entzündung, für den Anriss und für den Abriss.
Ui,
soll ich das drehen?
Mhm. Nö.
Ja, so habe ich mir das aufgeschrieben.
Ja.
Das würde ich ganz gerne mit dir einmal durchgehen. Mhm. Und zwar die Ursachen einer Überbelastung.
Überbelastung. Also es ist, glaube ich, ganz klassisch. Du hast irgendwie nur noch 10 Wochen Zeit, hast irgendwie gecheckt, okay, ich bin ja auch gar nicht an dem Status, wo ich sein möchte. Zum Beispiel, wir gehen jetzt wirklich mal von dem Läufer an sich aus, ja. Der Läufer möchte gerne einen Wettkampf machen, sagen wir mal einen Halbmarathon, um nicht ganz zu übertreiben. Mhm. Und der hat jetzt gecheckt, okay, ich bin noch gar nicht auf dem Trainingsniveau, was ich sein möchte. Ich möchte irgendwie noch schneller vielleicht werden, ne, meine Zeit irgendwie ein bisschen mehr anversieren und meine Umfänge stimmen auch noch gar nicht so richtig von der Distanz. Und dann wechselt sich der Trainingsplan auf einmal. Vielleicht bist du auch so, dass du den eher selber machst und zwar all dein Wissen reinlegst, was du hast und mit bestem Gewissen den gestaltest, aber da vielleicht doch eher eine Überschätzung deiner selbst da drin ist.
Ehrgeiz ist größer als der Verstand.
Genau, und dann ja, hast du auf einmal auf dem Trainingsplan doch ein paar mehr Bergsprints zum Beispiel drin, weil du weißt, okay, Bergsprints bringen mich arg nach vorn. Ja, dann ist es einfach wirklich tendenziell so, dass du das schon recht schnell bezahlen wirst mit der Achillessehnenreizung, genau.
Okay, gut. Was sind die ersten Symptome bei einer Überbelastung?
Das tut einfach weh. Das kann man echt nicht beschönigen.
Ja.
Das tut weh, das ist druckempfindlich. Du hast diese kleinen Verdickungsknötchen drin. Mhm. Und oft hast du dann auch einfach eine Bewegungseinschränkung da, ne? Also das zieht sich ja durch den Alltag auch irgendwann. Okay, lass es am Anfang vielleicht nur druckempfindlich sein.
Ja.
Dann ist es ja so, dass man vielleicht doch dann nochmal seinen Trainingsplan einhalten möchte.
Mhm.
Und ja, seinen Umfang auch nochmal ein bisschen erhöht.
Ja.
Und dann tut es halt eben nicht mehr nur noch weh, sondern du gehst halt einfach nur zur Arbeit und es tut weh. Und irgendwann hast du halt so, dass du sagst, eigentlich will ich gar nicht mehr so gehen in dem Umfang, wie ich das mache, sondern nutzt halt nur noch eine halbe Abrollphase.
Ja.
Also hast du ja dann auch eine Bewegungseinschränkung, beziehungsweise einfach deine Lebensqualität geht auch so ein bisschen runter, ne? Weil du willst ja eigentlich gar nicht mehr so viel machen.
Okay, was kann ich als allererstes zu Hause machen, wenn ich das merke, so Achillessehne, was kann ich da machen?
Ja, es ist schon, muss ich da echt sagen, es ist schon immer ganz gut, jemanden an der Seite zu haben, echt einen guten Füße so an der Seite zu haben.
Das wäre aber der nächste Schritt. Wir sind jetzt erstmal zu Hause und denken so, okay, und du kriegst auch nicht am nächsten Tag immer sofort einen Physiotermin, ne?
Ja, das ist ja leider das Problem, ne?
Was kann ich zu Hause machen?
Also auf jeden Fall, klar, wir reden hier von einer Überlastung, schraub ein bisschen runter. Das ist, also die Werksprints, die müssen jetzt raus aus dem Plan. Am besten gehst du wieder ins langsame Joggen, das will ja jetzt keiner hören, ne? Aber das ist es. Beziehungsweise, wenn es dann halt auch doll ist, ins Gehen. Also, um Gottes Willen, keiner soll aufhören mit dem Laufen, aber du musst halt irgendwie jetzt zurückgehen von der Belastung. Mhm. Und es nützt dir überhaupt nichts, wenn du da am Laufen dranbleibst, deinen Plan so weiter verfolgst, weil das ist ja der Part gewesen, der dich überlastet hast. Also, da auf jeden Fall in die Richtung nicht weitergehen, sondern eher zurückschrauben. Und gucken, was an Belastung kann die Sehne jetzt noch ab? Und muss ich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr runternehmen, ne?
Mhm. Was ist mit Kühlen oder Rotlichtlampe? Sollte ich da schon irgendwas machen?
Also das kannst du gerne probieren.
Ausrollen.
Ausrollen ist immer so ein schönes Wort, was ich echt, das hat sich so ein bisschen etabliert mittlerweile. Ausrollen. Kann ich das ausrollen? Wenn du merkst, das ist mit Kühlen besser, ne, dann mach das.
Ja.
Da gibt es jetzt keine Evidenz dazu, dass Kühlen irgendwie was bringt. Das Hauptproblem ist eigentlich bei der Achillessehne oder eigentlich bei allen Sehnenbeschwerden. Wir haben eine Sehne, das ist so eine schlecht durchblutete Struktur.
Wir haben einen Bauarbeiter an meinem Fenster irgendwo. Bitte ignorieren. Wir machen aber weiter.
Genau, du hast als Sehne, also die Sehne ist eine schlecht durchblutete Struktur. Und für die Heilung brauchen wir natürlich eine bessere Durchblutung wieder. Und wenn du da Eis drauf packst, deswegen sage ich, wenn dir das erstmal am Anfang was bringt, mach das, aber packst du Eis drauf, dann machst du den Stoffwechsel, bringst du erstmal ein bisschen runter.
Mhm.
Das heißt, die Durchblutung ist da jetzt nicht so gegeben. Deswegen, wem Eis gut tut, ist auch ein schönes Deutsch, ne?
Ja.
Gut tut. Der soll das machen. Nicht mehr als 5 Minuten dann am Anfang, weil wir sind jetzt gerade so am Anfang in der Phase, wir müssen irgendwie gucken, wir gehen von der Belastung runter und müssen gucken, dass die Symptome einfach weggehen.
Mhm.
Deswegen sage ich, wem das gut tut, der macht das.
Ja.
Und ansonsten ist eher die Wahl der Möglichkeit, wirklich runterzugehen und zu gucken, okay, welche Belastung funktioniert noch und welche nicht.
Mhm. Ansonsten die Packung Eis auf der Couch.
Ja, genau.
Für die Seele.
Genau, gut. Für die Seele.
Was machst du dann als Physiotherapeutin dann als erstes? Also ich komme dann zu dir, ich habe eine Überbelastung an Achillessehne, sagt, da tut's weh.
Mhm.
Was ist das Erste, was du dann machst?
Ja, müssen wir erstmal definitiv checken, okay, woher kommt das jetzt eigentlich? Warum tut es weh, ne? Also dann müsste ich irgendwie einfach kurz mal wissen, was reißt du eigentlich so runter in der Woche als Läufer? Und meistens ist es wirklich so, dass wir da landen, dass wir das Laufen erstmal so fast rausnehmen.
Die nächste
Botschaft. Auge. Und wirklich erstmal an die Mobilität wieder rangehen. Also die Bewegung vom Sprunggelenk wieder trainieren und dann so ganz langsam starten. Also ganz langsam starten. Das heißt jetzt nicht, dass du einmal kommst und nur deinen Fuß durchbewegst, sondern du kriegst sozusagen Mobilisationsübungen und zusätzlich isometrische oder exzentrisch-konzentrische Übungen. Das heißt, es gibt so ein paar klassische Übungen wie einen Fersenheber. Ich glaube, den kennt jeder, oder? Du stehst sozusagen auf dem Boden vor der Wand, kannst dich da abstützen, wenn du magst, und gehst mit den Fersen nach oben und kommst wieder nach unten. Das ist so bilateraler Fersenheber und dann hast du noch den einbeinigen Fersenheber. Das Ganze sozusagen auf einem Bein. Und das machst du aber wirklich auf dem Boden, also nicht auf einer Treppe, sondern wir sind noch in Phase 1, wir müssen ein bisschen runternehmen von der Belastung und werden wieder langsam der Sehne den Input geben, dass sie bitte jetzt auch die Aufgabe wieder übernehmen soll, die sie vorher hatte.
Gut, dann lass uns genau das Gleiche durchspielen bei einer Entzündung.
Mhm.
So, wir haben eine Entzündung, wie merke ich die? Was unterscheidet die vielleicht von einer Überbelastung? Merke ich da überhaupt, ich als Person, einen Unterschied?
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich
also
nicht.
Du hast da genau die gleichen Sachen, du hast den Druckschmerz. Vielleicht ist es so eher so, dass du noch ein bisschen so das merkst, dass es warm ist in dem Bereich, also so Hitze drinne. Aber so du als Patient merkst eigentlich genau die gleichen Sachen wie bei der Überlastung von der Achillessehne. Mhm. Das kann natürlich ausgeprägter jetzt sein, ne? Mhm. Also es kann sein, dass es einfach noch schmerzhafter ist und dass es noch weniger geht am Anfang. Aber auch wenn du jetzt so mich wahrscheinlich gleich fragst, was bei der Therapie möglich ist, dann ist nämlich genau das Gleiche. Das sind diese bekannten Knötchen, wovon wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Es ist sozusagen, die Sehne verdickt sich ja, weil da zum Beispiel eine Entzündung drin ist. Und wenn du dir jetzt sozusagen einen Querschnitt von der Sehne vorstellst, dann hast du oft in diesem dicken Durchschnitt ja die nicht so guten Strukturen, sage ich jetzt mal, und die guten Strukturen noch, weil du hast ja definitiv auch noch Fasern an der Sehne, die sozusagen gut sind. Und was wir machen wollen, ist sozusagen diese Fasern, die gut sind, einfach noch mehr anzuregen, dass wieder neue Tendozyten, also neue Zellen gebildet werden, dass die Sehne gestärkt wird weiterhin. Mhm. Genau, das ist genauso wie bei der Überlastung, auch bei der Achillessehnenentzündung, genau der gleiche Prozess.
Mache ich was kaputt, wenn ich da so rummassiere? Also ich habe manchmal so ein bisschen, wenn ich merke so, es zieht oder es ist sehr straff, dass ich halt ein bisschen rummassiere. Es tut dann auch in dem Augenblick weh, aber danach ist es entspannter. Ist das sinnvoll? Sollte ich das lieber sein lassen oder eben ausrollen? Sollte ich damit mit einer dicken Blackroll drüber rollen oder mit so einem Ball am besten noch?
Also ich weiß, dass früher hat man immer total gerne gemacht. Jetzt fällt mir der Name überhaupt nicht ein gerade. Eine Querfriktion. Also du bist zum Physio gegangen, du hast dich dann auf den Bauch möglicherweise noch gelegt, hinten ging der Fuß über die Bank rüber, damit der schön entspannt darunter hing und dann hat der Physio so rechts, also an der Sehne von rechts nach links drüber, sodass die so schön aufgedehnt wurde und dann ist er wieder zurückgegangen. Also quasi hat er die Sehne einmal so richtig schön gedehnt und wieder zurück. Davon ist man jetzt total abgekommen. Also man ist jetzt wirklich nur noch auf komm, bleib bei aktiv und nicht bei passiven Sachen. Weil in mehreren Studien einfach festgestellt wurde, die ganzen passiven Sachen, die sind vielleicht subjektiv, tun dir die gut, aber langfristig gesehen hast du da keinen Erfolg. Von dem her, wenn du jetzt eine Black Roll hast und du rollst es aus und am Anfang denkst du, wow, ich will nicht mehr. Und am Ende denkst du aber so, oh, es hat eigentlich total gut getan. Ja, du, ich hindere keinem daran, sich was Gutes zu tun. Das ist so ein bisschen wie eigentlich möchte ich ein Eis essen, aber eigentlich weiß ich auch, dass es Zucker enthält und ich ja gerade Zucker streichen möchte. Nee, dann tu dir doch was Gutes und mach das auf jeden Fall. Aber langfristig gesehen kommst du um den aktiven Teil auf jeden Fall nicht drumrum.
Aber kann ich das als Unterstützung?
Genau.
Okay, das schon.
Schon, auf jeden Fall. Weil letzten Endes Black Roll ist ja auch, also du steigerst ja trotzdem die Durchblutung in dem Gebiet. Und why not? Ja.
Ja, oder eine andere Faszienrolle. Es gibt ja mehr als eine Blackroll. Um das jetzt nur so rein journalistisch.
Faszienrolle, natürlich.
Ich hab mehrere Varianten und nur eine davon ist von Blackroll. Die andere ist von Chibo.
Siehst du.
Und der andere habe ich geschenkt gekriegt.
Und die haben alle den gleichen Effekt wahrscheinlich.
Ja, ja.
Wow.
Ja. Siehst du. Sind alle nur aus einer anderen Preisklasse. Okay, dann lass uns doch mal zum Anriss gehen. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, oder? Merke ich da einen Unterschied zur Entzündung, wenn das schon so angerissen ist?
Ja, gerade jetzt so beim Anriss. Es gibt auch definitiv Menschen, die mit einem Anriss durch die Welt laufen. Ne?
Gut, es gibt auch Leute, die mit einem Ermüdungsbruch im Marathon noch laufen. Sogar eine Bekannte von mir.
Ja, die Notwendigkeit muss nur groß genug sein letzten Endes, um einiges auf sich zu nehmen. Aber du hast höchstwahrscheinlich doch einen erhöhten Schmerzpegel als bei einer Tendinopathie oder bei einer Entzündung. Allerdings, ja, es ist wie bei allem, es kann und muss aber nicht, ne?
Also ich habe mehr Schmerzen. Also du sagtest vorhin, wenn die komplett durchreißt, das kriege ich definitiv mit, weil es dann irgendwie knallt. Und kriege ich dann so ein anderes, kriege ich denn auch mit? Oder kann das auch...
Ja, kriegt man schon mit, ne? Aber muss halt auch nicht. Also das ist ja auch bei Schulterpatienten zum Beispiel, die haben auch ganz oft angerissene Sehnen in der Schulterregion und kommen trotzdem her und haben es einfach nicht mitbekommen. So. Das ist schon möglich, du kannst es schon auch ausgleichen, aber ich meine trotz alledem, es bleibt der Schmerz und es muss sozusagen auch den Arzt geben, der sozusagen in die Richtung auch diagnostiziert und dir aufzeigt, okay, da ist jetzt ein anderes. Und dann ist immer die Frage, was jetzt gemacht wird. wird es jetzt erstmal so gelassen und du bekommst diesen netten Skistiefel und es soll sich wieder finden. Oder der Arzt sagt halt, okay, da ist jetzt no way, das operieren wir jetzt direkt und dann wird es genäht und du kommst trotzdem auch mit dem Skistiefel zu mir.
Ja, so oder so. Okay, was machst du dann?
Skistiefel bleibt.
Also du kriegst diesen Patienten rangekarrt mit Skistiefel oder kommt wahrscheinlich selber. Wie gehst du da vor, wenn da wirklich so ein anderes...
Ja, die haben meistens ja vom Krankenhaus oder vom Arzt selber schon so ein kleines Reha-Programm, also wo dann festgelegt wird, wie wird der Skistiefel zum Beispiel, also du bist erst so ein bisschen mehr in der Spitzfußstellung und dann kannst du die Sohle so weit anbeugen, dass du dann immer mehr in diese Fußdorsalextension, sagen wir dazu, also so, dass der Fuß wieder rangezogen wird, also
genau,
dass wieder
ein bisschen mehr
Zug auf die Achillessehne kommt.
Genau, sozusagen. Ein bisschen mehr angedehnt wird, ne? So ein bisschen genau, hochwandert. Also die Zehen mehr zur Nasenspitze wandern.
Ja, genau. Genau, und das wird ja Stück für Stück gemacht. Ich glaube, über 6 Wochen wahrscheinlich, oder?
Mhm. Also, bei einem anderen schon?
Mhm. So. Ach so, lange. Nee, wir sind ja jetzt schon, ich dachte, wir sind schon bei der Skistiefel und der OP.
Ach so, krieg ich mal beim anderen noch keinen Skistiefel?
Ist unterschiedlich. Also ich habe welche mit dem Skistiefel, ohne OP auch, die trotzdem diesen Skistiefel kriegen. Und aber die kommen meistens nicht aus so einer Spitzfußstellung. Die werden so neutral dann gebracht und dann bleibt der auch neutral. Der Unterschied dazu ist ja sozusagen die vollständige Ruptur, dann wird das ja genäht und da kommst du so ein bisschen mehr ins fast, ja, so, ich sag mal, entspannte Achillessehne und dann wird es immer mehr der Fuß angehoben, sodass mehr Spannung auf die Achillessehne kommt. Aber das passiert auch ganz gemächlich.
Ja, was ist denn deine Arbeit dann, wenn dieser Fuß quasi immer weiter nach oben gedehnt wird, sage ich jetzt mal? Mhm. Was machst du dann, wenn du diesen Menschen vor dir hast? Mhm.
Ja, also generell kommt der ja so kurz nach der OP meistens mit einer Lymphdrainage zu mir, also mit der Bitte um eine Lymphdrainage. Mhm. Also das heißt, der Fuß ist wahrscheinlich geschwollen und dann wird wirklich geguckt, dass wir die Schwellung so ein bisschen rausbekommen. Geguckt, dass wir mit den Stützen so gut es geht umgehen können. Also dass der Gang jetzt nicht völlig so ins Humpeln reingerät, sondern das war so eine kleine... in der Luft gedachte Abrollphase trotzdem vielleicht noch hinkriegen. Ich meine, der ist meistens recht monströs, der Stiefel. Jeder, der ihn schon mal gesehen hat, immer so, was ist denn da passiert? Die Menschen sind auch wirklich so ein bisschen am Anfang so ein bisschen geplagt von diesem Riesenteil. Der ist auch, glaube ich, einfach unangenehm schwer. Ich habe ihn noch nicht gehabt. Du?
Nee, zum Glück noch nicht. Toi,
auch nicht, aber ich weiß, irgendwann ist jeder so ein bisschen geplagt. Dann tut die Hüfte irgendwann weh und irgendwie der...
Der ist ja auch viel breiter. Also du musst ja schon so einen John-Wayne-Gang drauf trainieren.
Haben auch viele, ne?
Ja, damit du dir nicht selber ganz auf den Fuß trittst. Damit
genau, ja. Da muss man echt so ein bisschen gucken, ne? Dass du das so gut wie es geht für denjenigen so machst, dass der jetzt nicht irgendwie nach 2 Tagen irgendwie kommt und sagt, also jetzt tut es mir direkt überall weh.
Ja.
Genau. Ja, und dann, je mehr der sozusagen angebeugt wird, dass du sozusagen die Bewegung, die möglich ist, auch erhältst. Und die wahre Aufgabe kommt dann erst, wenn der Skistiefel weg ist.
Wie geht's dann weiter?
Dann geht's, ne, alle Bewegungen erschließen. Und dann ist es eigentlich die gleiche Aufgabe wie bei der anderen. Dann musst du sozusagen die Sehne wieder in die Belastung reinbekommen. Also fängst du auch irgendwann an, über die Fersenheber wieder, einbeiniger Fersenheber und also genau die gleiche Schiene wieder durch.
Genau, nur dass du mehr Schritte vorher hast.
Mhm.
Puh.
Oder eine längere Phase, so mit.
Und wie lange dauert es so von ungefähr, Pi mal Daumen, von so einer Ruption, bis ich wieder 5 Kilometer schmerzfrei laufen kann?
Oh, das kann schon so bis zum Jahr dauern.
Wow.
Mhm. Also ne, du hast immer Zeitspann, das kann auch nur 3 Monate sein, aber es kann auch bis zum Jahr sein, aber das hast du und das ist immer das Schwierige bei Sportlern, da eine reelle Zeit hinzubekommen, weil der Sportler möchte natürlich gerne von dir hören, morgen ist alles wieder in Ordnung.
Ja, geh mal Papa, schlaf mal 3-4 Stunden und dann kannst du wieder los.
Das krieg ich hin, ich krieg das hin, ich allein und morgen kannst du wieder laufen gehen. Ja, geht leider nicht.
Ja.
Da ist es auch genauso, von 3 Monaten bis 12 Monaten hast du alles dabei, auch bei einer Tendinopathie, auch wenn sie sich vielleicht erstmal so anhört, als wenn es ein bisschen weniger ist. Aber nein, wir haben auch da 3 Monate bis 12 Monate.
Wie häufig passiert das, dass du quasi dann erstmal fast schon Psychotherapeutin spielen musst? Also dass die Leute wirklich da sind und, oh Gott, und wirklich ihr Herz ausschütten?
Ja, ich glaube, das haben wir überall, in allen Sparten. Das ist nicht nur bei der Achillessehnenruptur.
Ja, ja, ich meine, du als Physiotherapeutin.
Ja, ja, nee, ich sag nur, das ist bei allen Diagnosen haben wir irgendwo so einen kleinen psychotherapeutischen Ansatz mit drin. Aber ich finde, das gehört zur Bewegung dazu. Du musst immer wieder irgendwie auf dein Ziel aufmerksam machen. So. Und das ist, ich finde, das macht auch Spaß, ne? Also.
Die Leute heulen zu sehen.
Nee, nicht heulen zu sehen, sondern die Motivation wiederzufinden. Ja. Weil das ist schon, jeder kann das verstehen, oder? Also ich meine, ob es nur eine Achillessehnenverletzung ist oder irgendeine andere Läuferverletzung, man ist doch dann wirklich in einem Nein-Warum-Modus. Mhm. Und von daher, ja, man muss einfach die Motivation wieder mit demjenigen finden, einfach auf das Ziel wieder so ein bisschen aufmerksam machen und letzten Endes, wir können es halt nur irgendwie gemeinsam irgendwie aufarbeiten, aber die richtige Eigenmotivation, die muss derjenige selber finden.
Ja, besonders solche Verletzungen passieren ja meistens schon irgendwo auf der Zielgeraden, ne? Kurz vor dem Wettkampf. Ne? Wie du vorhin sagtest, der Wettkampf XY steht an, darauf habe ich jetzt ein Jahr lang eigentlich hintrainiert und ich will nochmal und ich setze noch einen drauf und ich setze noch einen drauf und dann passiert das.
Ja, oder eben auch anders aus der Off-Season heraus.
Ah, okay.
War es jetzt so, keine Ahnung, den Sommer hast du durchgemacht, also durchgemacht im Sinne
viel trainiert,
viel Wettkämpfe gehabt, jetzt ja natürlich nicht, aber wir haben auch ja im Aussicht ein paar Wettkämpfe jetzt gerade noch so Ende September, ich meine, da kann es definitiv auch sein, dann machst du da noch deine Wettkämpfe, dann gehst du vielleicht im Oktober in die Offseason und machst mal so ganz Beine hochmäßig und dann fängst du wieder im November an und dann kann es genauso sein, dass da auf einmal da auch einmal die Achillessehnen-Schädigung kommt.
Okay, wir wollen am liebsten natürlich, dass es gar nicht passiert. Mhm. Was kann ich präventiv gut für meine Achillessehne machen? Was kann ich da machen, damit es eben gar nicht dazu zu einer Überbelastung kommt oder im schlechtesten Fall zu einem Abriss?
Also gut, ist einfach ein guter Trainingsplan schon mal. Mhm. Wenn wir jetzt wirklich bei Läufern bleiben, du brauchst einen guten Trainingsplan. Das heißt, es ist ja immer je nachdem, auf welchem Level du bist, aber du solltest auf jeden Fall keine über 10% Steigerung pro Woche haben. Also es ist ja nicht auszumalen. Du brauchst natürlich ein Alternativtraining. Also eine gut trainierte Wade ist immer gut als Ausgleich für die Achillessehne. Eine gute Einschätzung von einem selber ist auch immer gut, ja. Was kann ich ab und was nicht? Also wenn ich da irgendwie so eine 10 Bergsprints hintereinander habe, und ich so merke, okay, ich bin vielleicht einfach noch nicht so weit. Letzte Woche hat mir ein bisschen so meine Achillessehne gezwickt. Ich glaube, ich lasse das lieber. Also, da sind wir wieder beim Thema Überlastung. Wenn ich mich halt gut einschätzen kann, denke ich auch, und mich auch nicht zu viel leiten vielleicht lasse von meinen Bestzeitzielen und auch vielleicht die Geduld habe, vielleicht jetzt ein bisschen zurückzustecken und dann am Ende heraus doch noch ein bisschen mehr Power zu geben, dann ist das schon auf jeden Fall der Weg zum Ziel, ja.
Hast du irgendwie einen Tipp oder eine Idee, wie ich so ein bisschen, wie du gerade sagtest, meine Ambitionen so ein bisschen mehr objektivieren kann? Dass ich so ein bisschen sehen kann, okay, ich sollte jetzt nicht noch einen drauflegen und noch einen drauflegen. Also, dass man so ein bisschen seinen eigenen Ehrgeiz zügelt.
In die Balance kommt wahrscheinlich, ne, meinst du? Ist immer schwierig, aber ich finde, wenn man zum Beispiel, hast du einen guten Trainer zum Beispiel hinter deinem Trainingsplan? Ja, es gibt, warum sollte man nicht einen Trainer haben, der da einfach mit einem anderen Auge drauf guckt als du selber? Das ist schon eine Menge wert, der da einfach mit einem ganz sachlichen Blick darauf schaut, deine Leistungen vorher gecheckt hat und weiß, okay, das kann ich dir zumuten und das nicht.
Okay, dann würde ich ganz gerne nochmal über Übungen sprechen für die Achillessehne. Wir hatten gerade schon diesen Fersenheber mit beiden Beinen oder einbeinig. Wie lange mache ich das? Wie viele Wiederholungen? Sagen wir jetzt so im ganz normalen, einigermaßen gesunden Zustand. Ich habe jetzt keine Probleme, bin jetzt nicht halt in der Reha. Wie integriere ich das?
Also wenn du jetzt nicht in der Reha bist und wahrscheinlich auch jetzt keine Beschwerden hast, dann kannst du dir zum Beispiel diesen einbeinigen oder zweibeinigen Fersenheber sogar mit dem Gewicht in der Hand machen, ja. Also meinetwegen, du nimmst dann auch mal 20 Kilo Scheibe mit dazu und kannst dann auf 3x15 Wiederholungen gehen. Das Ganze kannst du zum Beispiel dann auch an der Treppenkante machen, sodass du die Ferse leicht überhängend hast und einmal in die Konzentrik gehst, also die Ferse hebst. Dann hast du sozusagen eine kurze Achillessehne und die Wade angespannt und lässt dann langsam die Ferse absenken, bis du ein bisschen sogar über der Treppenkante bist. Mhm. So dass du einen schönen Zug auf der Achillessehne hast und kannst das dann wiederholen. 3x15. Zwischendurch solltest du dir auf jeden Fall schon ein bisschen Pause nehmen, 90 Sekunden zum Beispiel, dass die Achillessehne einfach die Zeit hat, sich da ja zu erholen und auch wieder Fasern einstreuen kann.
Ja. Kann ich das nicht einfach dann im Wechsel machen? Dann hätte ja quasi der eine Fuß dann Pause, oder?
Achso, ja, wenn du es einbeinig machst, ja.
Ja, da war ich jetzt gerade mit meinem Kopf.
Ja, dann kannst du es natürlich im Wechsel machen, genau. Okay. Dann hast du ja immer die Pause für die andere Seite.
Ja, ja, genau. Wie häufig in der Woche? Was sagst du, reicht einmal? Sollte es schon zweimal sein?
Das sind so Übungen, die sind so mit moderaten, also wir gehen davon aus, du hast jetzt nichts, ne?
Genau, dann
hast
einfach du präventiv, so von wegen, oh, ich habe jetzt das Ganze gehört gerade mit diesem Abriss und es knallt und sowas und ich will das alles nicht. Ich kriege jetzt ein bisschen Panik. Ich möchte was machen.
Da kannst du definitiv auch, also es ist ja ein moderates Level, was du da fährst dann an Übungsauswahl und das kannst du entweder täglich machen oder du lässt dir auf jeden Fall mal einen Tag zwischendrin Pause, damit die Achillessehne einfach wieder mit der Regeneration hinterherkommt. Weil letzten Endes ist es ja wie mit allem, Überlastung heißt ja immer Erholungszeit nicht eingehalten. Mhm. Und da ist es schon sinnvoll, auch einen Tag mal wieder eine Erholungspause zu machen. Mhm. Aber es ist definitiv auch eine Übung, die du täglich machen kannst, wenn du die auf 3x15 belässt.
Gibt es noch eine Alternativübung? Sagen wir mal, warum auch immer. Ich finde Fersenheber mega ätzend. Es gibt ja manchmal so Übungen, wo man sagt, so, ah nee, das, also ich mache lieber Squats als Burpees oder ich mache lieber Crunches als Sit-Ups.
Also du meinst einfach den Fersenheber in einer anderen Position. Genau, also in einer anderen Position wäre jetzt im Sitz. Also kannst du ja auch den Fersenheber machen. Dann musst du jetzt, hast du sozusagen ja nicht dein ganzes Gewicht, was du da oben drauf hast. Das würde noch gehen.
Aber das ist ja dann wirklich easy peasy, ne? Also wenn man, aber ich mach das jetzt gerade mal.
Ich übe das mal und das kann ich schon.
Ja, oder vielleicht, wenn man sich halt irgendwie Gewicht auf die Beine legt. Vielleicht wäre das sowas so am Computer sitzend.
Ja, 3x15 im Büro. Ich mach mal eben Pause.
Ja, ja. Leute gucken
eins, was. Zwei.
Siehst du ja von oben nicht und denkst, also, was macht die da?
Ja, das ist halt einfach nur eine Alternative. Was auch noch gehen würde, ist, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das erkläre. Also du bist im herabschauenden Hund und gehst dann mit den Knien in Richtung Boden, sodass deine Unterschenkel parallel zum Boden sind.
Aber die Knie nicht abgesetzt.
Genau. Und dann hast du ja auch den Zug auf der Achillessehne und kommst wieder hoch und wieder runter. Das würde auch funktionieren.
Ah, ja.
Okay. Das ist dann halt ein bisschen anstrengend für die Arme. Ja. Hast gleich noch ein bisschen Armtraining dabei. Das würde auch noch definitiv gehen. Es ist wirklich sehr klassisch, diesen Fersenheber zu machen.
Ja, da klinge ich
also in allen möglichen Varianten. Also es gibt den dann auch noch mit, du gehst nach oben, hältst ihn oben 45 Sekunden, gehst dann langsam runter. Mhm. Das hat sich einfach in der Trainingstherapie wirklich mittlerweile sehr etabliert, dass du entweder oben hältst.
Ja.
Oder langsam den Rückweg gestaltest, um der Sehne noch mehr Reize zu geben.
Setze ich eigentlich den Fuß ab, wenn ich jetzt nicht auf einer Treppe bin? Oder bleibe ich die ganze Zeit in der Luft, wenn
ich hoch und runter gehe? Du spürst den Boden, aber du bist nicht...
Ich setze nicht komplett ab.
Genau. Du gehst dann wieder nach oben.
Okay. Wie wichtig ist es, dass ich die dehne? Wie wichtig ist die Dehnung neben dem Training?
Das ist echt eine super Frage. Dehnen ist ja echt so ein Thema.
Was? Lustigerweise, ja, ich dachte immer, das wäre so.
Ja, wie denen so es besten lässt.
Ja, ja, und dann ist mir das erst in den letzten Jahren so aufgefallen, dass sich da halt total unterschiedliche Meinungen zu gibt. Mm. Aber wie siehst du das?
Also generell finde ich, wenn man einmal in der Woche eine Dehneinheit hat, ja, also du hast jetzt einen Ruhetag meinetwegen, dein Trainingsplan sagt, Donnerstag ist Ruhetag, dann finde ich es mega gut, wenn du den nutzt und einfach alle Strukturen mal in die Elastizität bringst. Jetzt wirklich nach der Einheit, also sagen wir mal, wir haben jetzt eine richtig schöne Übungseinheit, wir sind meinetwegen auch in Woche 1 oder so, da zu dehnen, warum? Also das ist so, du bringst, du machst die Struktur lang, du bringst eher Stress erstmal drauf. Okay. Ich meine, jetzt ist ja natürlich auch die Problematik, wer dehnt wie, ne? Also ich kann ja auch nicht immer dazwischen stehen und sagen, no, jetzt bitte nicht weiter. Weil,
du kannst ja auch nicht reingucken in die Leute, ne? Also du musst es ja selber spüren.
Ja, genau. Auch. Also das ist ja auch immer so, ich meine, gerade bei Sehnsachen, wir arbeiten da schon so mit einem Schmerzmodell. Also das heißt, ich sag dir, du hast eine Skala von 0 bis 10. Mhm. 0 ist, hey, alles ist gut, ich kann hier durch die Gegend hüpfen und habe eigentlich gar nichts. Ja. Und 10 ist, du kriegst auf den Boden vor Schmerz und es geht gar nichts mehr. Dann sagen wir, bei 5, also eine Tendinopathie ist halt was Schmerzhaftes, du kannst deine Übungen machen und du müsstest ungefähr bei 5 bleiben. Mhm. Während der Übung, nach der Übung, am nächsten Tag, innerhalb von 24 Stunden, du darfst nicht über die 5 hinausgehen. Okay. Solltest du über hinausgehen, ist es sozusagen ein zu großer Reiz. Also das ist einfach so ein schönes Überprüfungsmodell für den Patienten, dass er weiß, okay, wie weit kann ich eigentlich gehen? Mhm. Und das ist natürlich beim Dehnen natürlich auch nochmal ganz gut, ne? Wie weit kann ich eigentlich gehen? Ja, bitte nicht über 3 oder 4 oder 5 sogar, ja. Weil da bist du eindeutig in einer zu großen Belastung für die Sehne.
Mhm. Nee, interessant, interessant. Also ich merke halt nur Dehnen, genau das, was wir vorhin hatten, tut mir gut.
Ja.
Tut mir gut. Das ist wie andere essen halt ihr Eis auf der Couch und ich... Ich denke ab und zu mal,
mich. Und ich dehne
ja,
mich.
Ja, wirklich, also ich mache manchmal
nur
das.
Euer Eis.
Ich packe mir dann halt irgendwie Netflix oder Amazon Prime, whatever, ja, aufs Tablet, lege mir das auf den Boden, roll meine Matte aus und dann gucke ich mir so eine halbe Stunde Sitcom an oder ja, Nachrichten, irgendwas, was halt so 20 Minuten, 30 Minuten geht und dann dehne ich einfach nach Gefühl auch relativ viel.
Ja,
also
voll.
Ich muss ein bisschen was für den unteren Rücken immer machen und halt für die Beine, das merke ich immer, dass ich da relativ schnell sehr starr und verspannt bin. Ja, dann geht es mir einfach gut.
Das ja, also aber dann klingt das ja auf jeden Fall auch so, dass du Dehnen als eigene Einheit siehst. Ne? Das ist, ja. Also das befürworte ich auch total. Also bitte setzt euch auch am Ruhetag hin und dehnt euch mal. Aber nach einer Belastung und wenn man jetzt so seinen Übungsplan mit dem Fersenheber und alles so weggemacht oder wegtrainiert hat, sage ich jetzt mal, und dann in die Dehnung reinzugehen und sozusagen die Blutgefäße, weil wir wollen ja mehr Durchblutung haben an der ja, Stelle. Und dann mache ich die Blutgefäße erstmal durch die Dehnung wieder schön stramm, sodass sozusagen weniger Blut dorthin fließen kann. Mhm. Da ist es dann irgendwie erstmal so ein bisschen kontraproduktiv, weil du hast ja gerade eben irgendwie eigentlich total vorbildlich deinen Trainingsplan runtertrainiert.
Ja.
Und kannst jetzt auf die Schulter klopfen, kannst sagen, yes, ich habe wieder was getan für meine Achillessehne. Und ja, dann kommt's Dehnen und eventuell ist es dann echt so ein bisschen kontraproduktiv.
Ja, was hältst du von so Sachen wie Rotlichtpräventiv oder irgendwelche Sportsalben, Entspannungssalben? Wie siehst du das?
Rotlicht kannte ich noch gar nicht. Kennst du das bei Sehnensachen, dass da Rotlicht drauf kommt?
Weiß ich nicht, ich frage jetzt einfach mal. Also nee,
ich dachte, du hast es schon mal gehört.
Ich habe jetzt gerade Probleme mit der Plantarfaszie und da bestrahle ich halt jeden Tag mehrfach meine Füße mit Rotlicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch Placebo-Effekt ist oder sowas, aber an sich, vielleicht mag ich auch einfach diese 15 Minuten auf der Couch sitzen, Füße hoch und am Handy rumdaddeln. Vielleicht ist es auch das.
Mm,
aber im Endeffekt, jetzt muss ich mal kurz den Gedanken weiterführen, Rotlicht fördert ja die Durchblutung und das ist ja genau das, was wir wiederum da haben wollen. Mhm.
Und wenn es passt, dann passt es, ne? Also definitiv. Ja. Für die ganzen Sachen, ne? Salben, Stoßwelle, also...
Stoßwellen, stimmt.
Stoßwelle ist auch ein ganz großes Thema, ne? Also,
machen wir gleich.
Wenn wir jetzt mal in Phase 1 bleiben, ja? Du hast jetzt gerade deine Beschwerden an der Achillessehne, du bist druckempfindlich an der Achillessehne, du hast vielleicht auch eine Einschränkung in der Bewegung, kannst nicht mehr laufen, es tut einfach weh.
Mhm.
Dann ist ja unser Ziel, erstmal die Symptome zu bekämpfen. Also Symptomschmerz muss runter, ja. Und wenn du jetzt hier zu Hause dein Rotlicht drauf machst und du sagst mir, danach ist es gut, dann bin ich die Letzte, die sagt, dann mach das bitte nicht. Ich habe hier keine Evidenz zu. Um Gottes Willen, dann mach das. Aber, das ist halt immer das Aber, was ich sage, nur Rotlicht wird es nicht bringen.
Mhm.
Und wenn die Salbe hilft, mach das, aber nur die Salbe, die bringt es auf jeden Fall nicht. Weil das wäre dann so ein Wundermittel und ja, nee.
Dann würden es alle kaufen und ihr werdet arbeitslos.
Ja, wahrscheinlich, ne? Mist. Dann bringt es nur selber, so eine Salbe zu erfinden, ja.
Ja.
Nee,
ja,
aber
bitte.
Genau.
Ja. Tut es. Dann bist du reich, dann brauchst du wirklich nicht mehr arbeiten.
Dabei sind es ja, also ich meine, die Salbe, das ist witzig, ne? Die Salbe sind ja eigentlich die Fersenheber.
Ach, ja.
Ach Mensch.
Diese Fersenheber.
Aber so kann man es schon sehen, ne? Es ist halt dann halt nichts mehr Passives und es ist halt auch kein Wundermittel, aber das Wundermittel heißt halt letzten Endes aktive Bewegung und das braucht die Sehne einfach, weil du kannst einfach mit, es ist in sämtlichen Studien nachgewiesen worden, dass du mit Aktivität in der Sehne viel mehr bewirken kannst als mit passiven Sachen. Aber wie gesagt, in der Phase 1 von der Reha, wenn du da mit dem Rotlicht und mit einer Salbe weiterkommst, es.
Oder vielleicht einfach so merkst, dass es gerade ein bisschen gereizt ist, oder? Also so, bevor es richtig losgeht, dass du merkst, okay, jetzt muss ich zurückfahren und ich tue da mal was Gutes.
Genau.
Oder?
Ja.
Gut, du hast es gerade angesprochen, ein Punkt, den ich wahrscheinlich verdrängt habe, weil er mir vielleicht noch bevorsteht. Stoßwellentherapie. Vielleicht erklärst du uns einfach mal, was ist genau das?
Du, Stoßwelle, bin ich ehrlich gesagt auch völlig überfordert.
Okay.
Ich als Physio hab mittlerweile auch voll viele Patienten, die dann zur Stoßwelle geschickt wurden.
Ja.
Kann dir aber überhaupt nicht den Prozess dahinter
erklären. Okay. Also ich weiß nur, da wird irgendwie zerstört. Und das ist auch absolutes Laienwissen. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Aber es wird zerstört und dadurch wird wieder das Neubilden angeregt. Und das Einzige, das weiß ich, und das weiß ich aus mehreren Quellen, es tut schweineweh.
Genau, und wenn du dir jetzt die Evidenz dazu anschaust, dann ist das kurzfristig auch gut. Eine Stoßwelle, also kann sozusagen für den Moment und für ein paar Tage, vielleicht auch Wochen, irgendwie schmerzfrei machen. Aber langfristig gesehen ist es nicht das Mittel der Wahl. Und ja, da wären wir wieder. Kommt echt drauf an, in welcher Phase du da bist, ja. Wenn du jetzt in Phase 1 bist und einfach nur den Schmerz loswerden willst und die Belastung anpasst, dann finde ich, wenn der Patient merkt, bei der Stoßwelle funktioniert oder mit der Stoßwelle funktioniert das, dann kann das schon auch das Mittel der Wahl sein. Mhm. Warum nicht? Aber das müsste dann halt auch funktionieren mit der Belastungsanpassung wieder.
Mhm. Ja gut, manchmal muss man ja auch einfach mal kurzzeitig schmerzfrei sein.
Also genau. Ist halt voll. Das ist ja auch wichtig, ne?
Um einfach auch mal wieder klarzukommen. Also das habe ich auch manchmal gehabt, einfach wenn ich irgendwie verletzt war oder halt einfach nur extremst verspannt und ich mich die ganze Zeit geweigert habe, schon so innerlich so, ich versuche halt immer keine Schmerzmittel zu nehmen.
Ja.
Und manchmal kriegte ich dann einfach so, ey Aline, jetzt nimm einfach mal eine Ibu, damit du einfach mal einen entspannten Abend hast, mal durchatmen kannst und nicht die ganze Zeit so, oh, es zwickt hier, es zwickt, es zwickt. Und wenn das dann hilft.
Dann ist es das.
Ja.
Für den Moment auf jeden Fall.
Stoßwelle. Was hältst du so von so Bandagen präventiv tragen oder Kompressionsstrümpfe oder sowas, um die Achillessehne irgendwie zu unterstützen?
Ja, also wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass also sozusagen du brauchst eine bessere Durchblutung. Wenn du jetzt erstmal Druck drauf gibst, machst du jetzt nicht die Durchblutung da weg, aber ist sozusagen, kriegst du Druck auf die Region selber. Mhm. Und hast natürlich nicht so eine gute Durchblutung in der Region. Also ich weiß, wir haben jetzt im Knie so eine Druckmanschetten. Nee, das ist erstmal wirklich, also da kann man so wirklich aus dem Bullshit-Nähkästchen das rausnehmen, also oder reinstecken.
Ja.
Das ist nicht das Mittel der Wahl auf jeden Fall. Okay. Also Druck da drauf zu machen, wo es ja auch schon empfindlich ist. Also da steigerst du eher deine Nozizeption. Also da wird wahrscheinlich eher dein Schmerz ein bisschen mehr hochgehen.
Ich tatsächlich vor einiger Zeit eine Socke rausgebracht wurde, so eine Kompressionssocke mit extra Noppen für die Achillessehne.
Mhm. Um die so zu. Ja, das ist dann aber wieder Thema Neuromodulation, ja. Also, das ist so, funktioniert so ein bisschen eigentlich auch wie eine Faszienrolle, ne? Also, du rollst aus. Du rollst jetzt meinetwegen deinen Oberschenkel das erste Mal aus und das tut eigentlich schweineweh. Mhm. Und du denkst dir so. Wow, was ist das? Das mache ich nie wieder. Aber das machst du dann einfach regelmäßig und das hat sich dann einfach angeglichen, ja. Also du hast sozusagen einen hohen Reiz gesetzt, der sich dann aber immer stetiger anpasst. Du hast nicht deine Nozizeption runtergeschraubt, sondern du hast sozusagen einfach nur einen anderen Input gegeben, ja. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass alles dort in der Region so ist wie oder wieder regeneriert ist, sondern du hast sozusagen an der Empfindlichkeit trainiert, dem Ganzen gegenüber.
Mhm. Interessant. Jetzt bin ich so ein bisschen in meinem Weltbild kaputt.
Was machen wir denn jetzt mit dem Kompressionsstrumpf? Ich kenne ja viele, die laufen auch mit Kompressionsstrumpf. Also Kompressionsstrumpf, das hört sich so ein bisschen an, als wenn die bis nach oben hin komprimiert sind. Sind ja nicht diese.
Diese typischen bis zu den Knien. Habe ich ja auch welche. Bin ich auch Marathon mitgelaufen.
Manche mögen das und manche eben nicht, ne?
Ich fand es sehr angenehm.
Ja.
Also ich habe auch nur tatsächlich diese
diese bis Stulpen, also die wirklich nur vom Knöchel bis hoch gingen, weil ich keine Kompression an den Füßen mag.
Ja. Siehst du, genau, magst du nicht, ne?
Mag ich nicht.
Ja, und dann hast du nur die
Unterschenkel genommen. Die fand ich ganz angenehm. Dann halt wirklich ab den hohen 20ern im Training und nachher auch für den Marathon fand ich die genau richtig. Mhm. Und mir war auch bewusst, dass es halt eben noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist, ob es was bringt oder nicht was bringt. Aber ich habe gemerkt, ich mag's. Punkt.
Ja.
Und dann habe ich es dabei belassen.
Ja, cool. Ja, ich kenne da auch, also gibt's alles. Von ich mag das mit Fuß und Unterschenkel und ich mag das überhaupt nicht. Weder noch.
Oder nur die Socke, ne? Gibt es auch welche, die ohne Unterschenkel sind. So, ich überlege gerade. Ich glaube, meine Punkte haben wir alle durch.
Mhm.
Wir haben Kräftigung, wir haben Prävention, wir haben Dehnübungen. Wir haben alles durchgesprochen, glaube ich, zur Achillessehne. Fällt dir noch irgendwas zur Achillessehne ein? Warum sie so fetzt?
Ja, fetzen tut sie natürlich auf jeden Fall, weil du eine schöne Behandlungsebene hast, ja. Also ich mag das einfach, den Patienten mit zu integrieren, also zum Beispiel über dieses Schmerzwahrnehmungsmodell, ne, was ich erzählt habe, mit der Skala von 0 bis 10, dass du da nicht über 5 hinausschießen sollst und so. Und du kannst ihn einfach schön abholen, ja. Dann musst du natürlich irgendwie am Anfang viel Aufklärungsarbeit leisten, also einfach ihm erklären, das ist jetzt schmerzhaft, ich weiß das. Aber wir müssen ja trotzdem im aktiven Teil bleiben. Und ich bin einfach jemand, der voll gerne aktiv arbeitet.
Mhm.
Ich mag das einfach nicht so gerne. Der Patient legt sich hin, komm, rutsch mal über die Achillessehne mit den Händen rüber. Das geht gar nicht. Weil ich finde immer so, der Patient braucht irgendwie was, was er selber für sich zu Hause, wie du mich gefragt hast, ja, was mache ich denn zu Hause? Ich will ja jetzt erstmal gar nicht zu Physio und da ewig lange warten. Und genau das mag ich halt auch daran. Du hast klare Übungsvorstellungen, du hast klare Übungsumfänge, so wie mit dem 3x15, mach 90 Sekunden Pause und dann ist es auch sehr greifbar irgendwann für den Patienten.
Mhm. Okay. Dann möchte ich ganz kurz zum Schluss noch hören, dein Plädoyer, warum wir Läufer und Läuferinnen auf unsere Achillessehne achten sollten.
Ja, Achillessehne, also wir Läufer haben immer Lust, schneller voranzukommen, als wir eigentlich schon sind. Von daher ist die Achillessehne, die ja auch in die Wade dann einschießt oder übergeht, ja, das Tool schlechthin, um einen besseren Abdruck zu bekommen.
Damit wir zügig vorwärts kommen.
Damit wir zügig vorwärts kommen, genau.
Manu, vielen, vielen lieben Dank.
Danke,
ich habe, glaube ich, wirklich alles losgeworden, was ich jetzt über die Achillessehne wissen wollte. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Leute uns demnächst Videos schicken, wie sie den Fersenheber machen. Fersenheber schlechthin. Macht den Fersenheber, achtet auf eure Achillessehne. Und Manu, vielen, vielen Dank für das
Danke
nette Gespräch
auch.
Und weiterhin alles Gute.
Dankeschön, dir auch.
Das war das Gespräch mit Physiotherapeutin Manu über die Achillessehne. Damit wir euch nicht so im Halbwissen lassen, habe ich noch schnell ein paar Infos für euch zu Stoßwellentherapie, die wir so nicht ganz erklären konnten. Das Ganze sieht nämlich so ein bisschen aus wie so eine futuristische Wasserpistole, die auf die schmerzhafte Stelle aufgesetzt wird. Dann werden Stoßwellen quasi in den Körper hineingeschickt und dadurch soll die Regeneration des betroffenen Gewebes angeregt werden. Die Behandlung kann gegebenenfalls sehr schmerzhaft sein. Hundertprozentig bewiesen sind alle Anwendungsgebiete noch nicht, aber wir werden dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Und dann findet ihr demnächst auch einen Artikel oder vielleicht auch einen Podcast genau zu diesem Thema bei Achilles Running. Abonniert uns am besten auf den verschiedenen sozialen Kanälen, auch unseren Newsletter, dann verpasst ihr den nicht. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich bin Eileen und nicht vergessen, keep on running. Ciao!